Es ist besser, einer Bären zu begegnen, der die Jungen geraubt sind, als einem Toren in seiner Torheit. Also einer Bären zu begegnen, der die Jungen geraubt sind, das ist lebensgefährlich. Die ist so richtig, richtig zornig und stürzt sich auf alles, was ihr gerade in den Weg kommt. Doch die Bibel sagt, das ist allemal besser als einem Toren in seiner Torheit zu begegnen. Denn die Bären kann uns nur unser irdisches Leben nehmen. Aber die Torheit des Menschen, die kann ihn sein Leben aus Gott, das ewige Leben, kosten. Unsere menschliche Torheit in den Dingen mit Gott ist also lebensgefährlich. Natürlich zunächst für den Toren selbst, denn er ist das erste Opfer seiner Torheit. Doch sie ist auch lebensgefährlich für all diejenigen, die dieser Torheit ausgesetzt sind, die von ihr beeinflusst werden. In unserem Bibelwort hier geht es ja um die Gefährlichkeit unserer persönlichen Begegnung mit der Torheit des Toren. Denn der Tor hält sich ja selbst für klug. Und er will mit seiner Torheit andere Menschen beeinflussen und prägen. Und deshalb ist die Begegnung mit der Torheit des Toren für uns gefährlicher als die Begegnung mit einer Bären, der die Jungen geraubt wurden. Denn diese Torheit ist eine unsichtbare Gefahr. Unsichtbar und ansteckend wie ein gefährliches Virus. Diese Torheit will sich in uns reproduzieren, sich bei uns einnisten. Und wir wollen uns deshalb heute die Frage stellen, was die Bibel unter Torheit versteht und ob es dagegen einen wirksamen Schutz gibt. Beginnen wir mit der Frage, wer sind denn die Toren in den Augen Gottes? Psalm 14, Vers 1. Der Tor spricht in seinem Herzen: Es ist kein Gott. Sie haben Verderben angerichtet. Sie tun abscheuliche Taten. Da ist keiner, der Gutes tut. Also der Kern aller menschlichen Torheit, der Kern liegt in dem Denken: Es ist kein Gott. Gott aus unserem Denken und aus unserem Leben zu streichen, ist der Inbegriff von Torheit schlechthin. Hier wird der Ursprung, die Mitte und das Ziel unserer menschlichen Existenz geleugnet. Hier machen wir die Rechnung ohne den Wirt. Und diese Torheit hat ethische Konsequenzen. Der Mensch in der Leugnung Gottes, der wähnt sich frei von der letzten Verantwortung seines Lebens vor Gott. Der Mensch ist allein mit sich. Er tut, was ihm gefällt. Er entscheidet, was in seinen Augen gut oder böse, richtig oder falsch ist. Und genau diese menschliche Autonomie von Gott führt dazu, dass der Mensch, wie wir das gerade gelesen haben, in der Folge dieser Torheit Verderben anrichtet, abscheuliche Taten tut. So sagt es unser Bibelwort Und so sehen wir es doch auch in der Geschichte der Menschheit. So erleben wir es jeden Tag. Deshalb ist unsere Welt so, wie sie ist. Das liegt nicht daran, dass Gott einen schlechten Job macht oder sich zurückgezogen hat, sondern das liegt daran, dass der Mensch sich getrennt hat von Gott und sagt, und ich mache das alleine. Und Gott sagt, okay, ich gebe dich dahin an deinen eigenen Willen. Ich gebe dir den Raum, dass du deinen eigenen Willen ausleben kannst. Und dafür gebe ich dir eine ganze Zeit. Und dann schauen wir mal, wohin das führt. Und das können wir jeden Tag sehen, wenn wir diese abscheulichsten Szenen in den Medien sehen, wozu Menschen fähig sind, wenn wir in die Geschichte gucken, wozu Menschen fähig sind. Wenn wir in unsere Familien gucken, wie Ehen, Familien zerbrechen. Wenn wir in die Psychiatrien gucken, die so voll sind, dass man auf Monate keinen Platz bekommt. Jugendliche in höchster Not, kein Platz, nichts. Das ist die Folge, die Konsequenz dieser Torheit, dieses wir schaffen das alleine. Wozu brauchen wir Gott? In seinem legendären Brief an die Römer beschreibt der Apostel Paulus diese Grundüberlegung menschlicher Torheit als Ausgangspunkt aller Verirrung. Wir lesen in Römer 1, 21 bis 22. Obwohl die Menschen von Gott wussten, durch die Werke der Schöpfung, ihn hätten erkennen können als Schöpfer, haben sie ihn weder als Gott verherrlicht, noch ihm Dank dargebracht, sondern sie sind in ihren Überlegungen in Torheit verfallen. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Paulus beschreibt in diesem grundlegenden Abschnitt Römer 1, 18 bis 32 die Auswirkungen dieser Torheit. Von der Verirrung, das Geschöpf an die Stelle des Schöpfers zu setzen, bis zur Verirrung der Homosexualität werden hier viele Dinge aufgezählt, in denen der Mensch sich verirrt. Und dabei besteht diese Verirrung nach Römer 1 grundsätzlich darin, dass der Mensch die Dinge einfach vertauscht. Vertauscht. Wir lesen das dreimal hier in Römer 1, Vers 23. Der Mensch vertauscht die Herrlichkeit Gottes mit dem Bild eines vergänglichen Menschen. Vers 25. Der Mensch vertauscht die Wahrheit Gottes mit Lüge und verehrt das Geschöpf statt den Schöpfer. Vers 26. Der Mensch vertauscht den natürlichen Verkehr mit dem anderen Geschlecht, mit dem widernatürlichen Verkehr, mit dem eigenen Geschlecht. Dreimal. Dreimal lesen wir hier vertauscht, vertauscht, vertauscht. In der Elberfelder Übersetzung wird das hier dreimal mit verwandelt übersetzt. Aber das trifft's nicht. So wie Luther es hier übersetzt, vertauscht, trifft es bei weitem besser. Denn in allen drei Stellen steht hier im griechischen Grundtext das Wort alasso, beziehungsweise die verstärkte Form metalasso. Und das bedeutet einfach nur vertauschen, wechseln, eintauschen, einwechseln. Im Englischen wird dieses Wort übersetzt mit change, change. Und das kennen wir doch vom Geldwechseln zum Beispiel. Ja, change, da tausche ich was ein. Und die Torheit des Menschen besteht darin, das Göttliche gegen das Geschöpfliche einzutauschen. Das Ewige gegen das Zeitliche. Das, was bleibt, gegen das, was vergeht. Gott gegen den Menschen. das Andersartige gegen das Gleichartige. Und dieser Austausch beginnt in der Gottesbeziehung und wirkt sich dann bis in die Gestaltung der Sexualität, bis in die Homosexualität hinein aus. So schreibt es Paulus hier in Römer 1, wo eben ebenfalls das Andersartige gegen das Gleichartige ausgetauscht wird. Die Torheit des Menschen besteht darin, die Dinge zu vertauschen. Er vertauscht den Schöpfer mit dem Geschöpf, die Wahrheit Gottes mit der Lüge, das Andersartige mit dem Gleichartigen. Und auf allen Ebenen machen wir da einen schlechten Tausch. Mich erinnert das an das Märchen von Hans im Glück. Kennt ihr das Grimms Märchen Hans im Glück? Der bekam nach 7 Jahren harter Arbeit einen dicken Goldklumpen, so groß wie ein Kopf, und zog auf der Schulter mit diesem Goldklumpen los. Und dann begegnet ihm jemand, der reitet auf dem Pferd. Und da denkt er, Mann, ich schlepp mich hier an meinen Goldklumpen und der kann auf dem Pferd sitzen. Dann tauscht er seinen Goldklumpen gegen das Pferd und reitet auf dem Pferd, denkt, Manometer, das ist aber auch ganz schön bockig. Dann kommt jemand mit einer Kuh. Denkt er, Mann, so eine Kuh, habe ich immer Milch und so, tausche ich das Pferd gegen die Kuh. Denn die Kuh macht auch nicht so, wie er will. Dann tauscht das gegen ein Schwein, dann tauscht das gegen eine Gans und am Ende tauscht das gegen 2 Schleifsteine. Und dann steht er da, statt seinem Klumpen Gold mit 2 Schleifsteinen. Das ist das Märchen Hans im Glück. Und darin wird die menschliche Torheit so richtig klassisch anschaulich beschrieben. Der Mensch hat eigentlich von Gott her das Gute und er tauscht und tauscht und tauscht und tauscht und merkt gar nicht, wie er immer wieder nur einen schlechten Tausch macht und am Ende steht er da mit wertlosen Steinen. Die eigentliche Pointe der menschlichen Torheit liegt aber nach Römer 1, 22 in dem Satz, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Also die eigentliche Tragik menschlicher Torheit besteht darin, dass der Mensch sich in seiner Torheit als klug und weise empfindet und herablassend all die belächelt, die noch in diesem alten, überholten Glauben an einen Gott leben. Und diese Arroganz und Überheblichkeit des Menschen ist sein eigentlicher Fallstrick. In seiner eingebildeten intellektuellen Überlegenheit wird er zum größten Narren. Er glaubt nicht an einen kreativen Gott, sondern lieber an einen kreativen Zufall. Er glaubt nicht an einen intelligenten Gott, der alles aus dem Nichts erschaffen hat, sondern lieber an eine zufällige Selbstentstehung aus dem Nichts. Er glaubt lieber an den Zufall als Ordnungsprinzip des Universums als an einen planenden Gott. Er tauscht den Glauben an Gott ein gegen den Glauben an den Zufall und fühlt sich bei diesem törichten Tausch auch noch intellektuell überlegen. Lassen wir uns dadurch nicht ins Bockshorn jagen. Auch hier gilt, was schon vom Wort über das Kreuz gesagt ist. 1. Korinther 1, 19, 21, da schreibt Paulus, so spricht Gott, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch ihre Weisheit Gott nicht erkannte, Hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten? Also Gott knüpft mit seinem Handeln an den törichten Tausch des Menschen an und benutzt jetzt gerade das, was in den Augen des Menschen töricht ist, um genau dadurch zu wirken und so die eingebildete Weisheit des Menschen zu Schanden zu machen. Und in die Mitte seines Heilshandelns, seiner Errettung und seiner Erneuerung stellt Gott die Torheit der Predigt vom Kreuz. Das Gegenstück von Torheit ist Weisheit. Weisheit ist nicht einfach Wissen. Man kann viel wissen und dennoch sehr töricht sein. Wir können viel wissen und dennoch am Leben scheitern. Weisheit ist mehr als Wissen. Die Bibel versteht unter Weisheit die Fähigkeit, Gott und unser Leben zu verbinden. Unser Leben von Gott her zu denken und zu leben. Und die Erkenntnis, die Gott uns schenkt, im Leben anzuwenden. Und dazu wollen wir uns kurz drei Bibelstellen miteinander anschauen. Die erste, Hiob 28, 28. Die Furcht des Herrn, sie ist Weisheit und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Die Furcht des Herrn ist also Weisheit. Und sie wirkt sich in unserem Leben dahingehend aus, dass wir vom Bösen weichen. Das ist die Ethik der Weisheit, die Verknüpfung von Weisheit und Leben. Die zweite Stelle, Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Also Weisheit fängt mit der Furcht des Herrn an. Sie geht von ihr aus. Die Furcht des Herrn ist also das Fundament und der Ausgangspunkt der Weisheit. Und da müssen wir uns jetzt schon noch mal fragen, was heißt denn das, die Furcht des Herrn? Furcht des Herrn meint nicht Angst, sondern Ehrfurcht, Respekt vor Gott. Das griechische Wort, was hier im Grundtext steht, Phobos, das kann man mit Furcht und Angst übersetzen. In Bezug auf Gott kann man es auch übersetzen mit Ehrfurcht und in Bezug auf Menschen mit Ehrerbietung. Das ist die ganze Palette an Übersetzungsmöglichkeiten für dieses Wort. Und für uns als Kinder Gottes gilt Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber lieber Vater. Versteht ihr, das ist eine ganz neue Beziehung, in die wir durch Jesus im Empfang des Heiligen Geistes hineingestellt werden. Wir dürfen zu dem Gott, der alles erschaffen hat, zu dem Gott, der der Richter über alles ist, vor dem jeder Mensch Rechenschaft einmal ablegen muss, vor diesem heiligen, großen Gott, zu dem dürfen wir, wenn wir Jesus Christus in unserem Leben aufgenommen haben, aber. Das bedeutet aramäisch, lieber Vater, das ist ein Kosename für Vater. Papa würden wir im Deutschen sagen. Papa. Das dürfen wir sagen. Und so in dieser vertrauensvollen Liebesbeziehung jetzt zu Gott eine ganz neue, eine ganz andere Beziehung haben. Und in 1. Johannes 4, Vers 18 wird das auch nochmal unterstrichen, dieses neue Wesen der Beziehung. Da schreibt Johannes, Furcht, Angst ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Denn die Angst hat es mit Strafe zu tun. Na klar, wer noch nicht in diese Liebesbeziehung mit Gott über Christus, über das Kreuz gekommen ist, na, der hat ja noch allen Grund, vor Gott Angst zu haben. Denn das spüren wir doch alle insgeheim, dass wir nicht so sind, wie wir vor Gott sein sollten. Und wenn wir für unser Leben einmal vor diesem Gott Rechenschaft ablegen sollen, dann wissen wir ganz genau, das kann nicht gut gehen. Darum ist ja Jesus gekommen. Darum stirbt er ja am Kreuz. Darum bezahlt er dort ja für unsere Schuld. Darum trägt er ja unsere Schuld ans Kreuz und gibt uns seine Gerechtigkeit dafür, damit wir vor Gott keine Angst mehr haben müssen, sondern in der Gerechtigkeit Jesu vor Gott stehen dürfen. Und darum gilt hier für diese neue Beziehung, die Gott uns jetzt schenkt in Christus, Furcht, Angst ist nicht in der Liebe, in der Liebesbeziehung jetzt zwischen unserem himmlischen Vater und uns, sondern die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Denn die Angst hat es mit Strafe zu tun. Wer aber noch Angst vor Gott und seiner Strafe hat, der ist noch nicht vollendet in der Liebe, in dieser Liebesbeziehung, die wir zu Gott durch Christus haben dürfen. Also Angst vor Gott gehört nicht in die Liebesbeziehung zu Gott als unserem Vater, aber sehr wohl Ehrfurcht und Respekt. Auch als lieber Vater wird Gott nicht unser Kumpel, ist Gott nicht harmlos. Er bleibt Gott, auch als unser Vater. Und das dürfen wir nie vergessen. Deshalb gebührt ihm Ehrfurcht und Respekt. Und in diesem Sinne gilt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Die Furcht des Herrn nimmt Gott eben ernst. Sie nimmt sein Wort und seine Gebote ernst. Sie ordnet sich der Gottheit Gottes unter. Sie ordnet sich dem Wort und den Geboten Gottes unter. Sie rechnet mit Gott in allen Lebensbezügen. Sie lässt Gott Gott sein und nimmt als Mensch die Stellung unter Gott ein, so wie es uns gebührt. Und so ist die Furcht des Herrn Fundament und Ausgangspunkt der Weisheit. Die dritte Stelle, Sprüche 15, 33. Die Furcht des Herrn ist Zucht, Training, Instruktion, Unterweisung zur Weisheit. Und der Ehre geht Demut voraus. Also diese Furcht des Herrn, wie ich es gerade beschrieben habe, die ist unser Trainingsprogramm, unsere Schulung zur Erlangung von Weisheit. Gott, sein Wort und seine Gebote in unserem Leben ernst zu nehmen, das macht uns zu weisen Menschen. Und dazu gehört Demut. Demut ist der Mut zur Unterordnung. Vor allem der Unterordnung unter Gott. Demütige Menschen, sagt die Bibel, wird Gott ehren. Demut geht der Ehre voran. Und umgekehrt, sagt Sprüche 16, Vers 18, Hochmut kommt vor dem Fall. Denn Hochmut ist die Ursünde des Teufels. Deshalb hat er sich überhoben. Wollte nicht unter Gott bleiben, wollte sich gleich machen, dem Höchsten. Deshalb ist der Teufel vom Lichtsengel gestürzt und zu einem Finsternisfürsten der Dämonie geworden, wie wir in unserem Welt täglich sehen können. Aber mit diesem Virus des Teufels, diesem Hochmut, sich diesem Gott nicht unterstellen wollen, mit diesem Virus hat der Teufel seit dem Sündenfall die Menschen infiziert in diesem Ihr werdet sein, wie Gott, nehmt es. Und immer wieder ist es unser Hochmut, unsere gefühlte Überlegenheit, das ist es eigentlich, unsere gefühlte Überlegenheit, die unserem Fall vorausgeht und die Wurzel unserer Torheit ist. Und dann wären wir wieder bei diesem Kernsatz aus Römer 1, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Wie können wir uns jetzt vor diesem Virus menschlicher Torheit schützen? Kolosser 2, 3 bis 4. In Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Vers 8. Seht zu, dass niemand euch einfange, Fische, durch die Philosophie und leeren Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Also Christus ist der wirksamste Schutz gegen alle Viren der Torheit. In Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, nach denen wir streben, nach denen wir uns sehnen. Das alles liegt in Christus verborgen. Was wir suchen, was wir unser ganzes Leben lang suchen und suchen und suchen, an allen Ecken und Orten dieser Welt und doch nicht finden. Hier, bei Christus, hier finden wir es. Und nur hier. Den Schatz der Gotteserkenntnis und der Selbsterkenntnis. Den Schatz der Erlösung und Vergebung. Den Schatz des ewigen, erfüllten, göttlichen Lebens. Den Schatz von Antworten auf die Fragen nach dem Woher, Wozu und Wohin. Und. Das alles finden wir in Christus. Alles andere sind die Irrwege menschlichen Suchens. Und wie am Anfang versucht der Mensch, vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen zu nehmen, um autonom von Gott leben zu können. Philosophie ist ein dürrer Ersatz für den Schatz der Erkenntnis, den wir in Christus haben. Alles Denken, alle Ideologie, alle Philosophie, alle Religionen, die gehen immer wieder vom Menschen aus und denken vom Menschen aus über Gott und die Welt nach. Biblische Offenbarung spricht von Gott her zum Menschen. Und darum ist es so schade, dass heute auch weithin ins Theologiestudium diese Philosophien eingegangen sind, von denen Paulus sagt, leerer Betrug nach der Überlieferung von Menschen. Diese Schätze der Weisheit und Erkenntnis sind in Christus verborgen. Verborgen. Sie sind verborgen in der Unscheinbarkeit von Krippe und Kreuz. Sie sind verborgen in der Menschwerdung Jesu. Sie sind verborgen in seinem Leiden und Sterben. Sie sind verborgen in der Kleinheit und Schwachheit seiner Gemeinde. Verborgen in Verfolgung und Leiden. Verborgen in dem Wort der Bibel, das von seinem äußeren Erscheinungsbild und seinem Entstehungsprozess ein Buch wie jedes andere zu sein scheint. Verborgen für diejenigen, die nach Zeichen verlangen und nach menschlicher Weisheit suchen. Nur zu entdecken mit den Augen des Glaubens. Erst in der Glaubensbeziehung zu Christus öffnet sich uns die Verborgenheit Gottes, die mit menschlichen Augen nicht zu erkennen ist. Und so wird unser persönlicher Glaube zum Schlüssel für die in Christus verborgenen Schätze. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und damit kommen wir zum letzten Punkt unseres heutigen Themas. Wie leben wir eigentlich? Weise oder töricht? Mitten hinein in die Gemeinde stellt Paulus die Warnung von Epheser 5, 15 bis 17. Seht nun genau zu, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, als Toren, sondern als Weise. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern sucht zu verstehen, was der Wille des Herrn für euer Leben, ergänze ich, ist. Paulus ruft uns also dazu auf, genau hinzusehen, wie wir unser Leben führen. Seht nun genau zu, sagt Paulus. Wir schauen ja gerne mal weg. Wir nehmen es nicht so genau. Wir begnügen uns mit unserem Selbstbetrug und mit unseren Illusionen. Aber Paulus sagt, schaut genau hin, wie ihr euer Leben führt, ob ihr weise oder töricht lebt. Und Paulus nennt hier in diesen zwei Versen zwei Punkte, die zu einem weisen Lebensstil gehören. Das erste, unsere Zeit auszukaufen. Und das zweite, unser Leben am Willen Gottes auszurichten. Das Gegenstück, ein törichter Lebensstil, besteht also darin, unsere Zeit zu verschwenden und unser Leben nach unseren eigenen Vorstellungen zu leben. Und unter dem Blickwinkel dieser beiden Punkte, lasst uns doch einmal genau hinsehen, wie das in unserem Leben aussieht. Womit verschwenden wir unsere Lebenszeit? Wo leben wir nach unseren eigenen Vorstellungen? Ich denke, das, was euch jetzt im Innern aufploppt, wo der Heilige Geist antippt, euch daran erinnert, euch das zeigt, das sind die Dinge, wo ihr ran müsst. In Psalm 85, Vers 9, da lesen wir, hören will ich. Das ist auch so wichtig. Mal alle Beschallung, mal weg, Ohrstöpsel raus, Medien aus, Handy weg, Computer weg. Hörmodus, hören will ich, was Gott, der Herr, reden wird. Gewiss wird er Frieden ansagen seinem Volk und seinen Frommen, doch sollen sie nicht zur Torheit zurückkehren. Nicht zur Torheit zurückkehren. Wir sind doch als Christusgläubige errettet aus der Torheit dieser Welt. Und deshalb sollten wir doch unser tägliches Leben nicht genau in dieser Torheit weiterleben, doch nicht zu dieser Torheit, aus der wir errettet sind, in unserem täglichen Lebensvollzug wieder zurückkehren, genauso töricht unsere Zeit verschwenden, unser Leben leben nach unseren eigenen Vorstellungen, wie es der Mensch ohne Gott auch tut. Psalm 32, Vers 9. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, ohne Verstand. Mit Zaum und Zügeln ist seine Kraft zu bändigen. Sonst nahen sie dir nicht. Wir haben das Wort Gottes und den Geist Gottes geschenkt bekommen. Und dadurch will Gott uns von innen her in unserem Leben leiten. Und weise sind wir, wenn wir uns durch Gottes Wort und Gottes Geist jetzt auch in unserem konkreten Lebensvollzug leiten lassen. Töricht sind wir, wenn wir auf die innere Leitung des Geistes und auf das Wort Gottes nicht achten. Und Gott uns dann, so sagt es ja dieser Vers, wie ein Pferd oder wie ein Maultier mit Zaum und Zügel bändigen muss. Zaum und Zügel, das meint die äußeren Einwirkungen Gottes in unserem Leben. Und die sind meist nicht so sanft und angenehm wie die innere Leitung des Heiligen Geistes. Und schließen möchte ich mit einem Wort aus Prediger 10, Vers 1. Tote Fliegen lassen das Öl des Salbenmischers stinken und gären. Jetzt kommt wieder die Übertragung, wie so oft in den Sprüchen, von dem Bild auf die Aussage. Deshalb, ein wenig Torheit hat mehr Gewicht als Weisheit und Ehre. Das Öl des Salbenmischers ist ein Bild auf das vom Heiligen Geist geprägte Leben. Und die toten Fliegen, die sind ein Bild auf unsere kleinen Torheiten, die wir in unserem Leben dulden. Wir nehmen diese kleinen Fliegen nicht ernst. Doch wie ein paar tote Fliegen das ganze Öl des Salbenmischers stinken und gären lassen, so lassen auch die kleinen Torheiten in unseren Augen, die wir in unserem Leben dulden, unser ganzes Leben stinken und gären. Und am Ende führt es dazu, dass ein wenig Torheit, die wir in unserem Leben dulden, unter dem Strich mit einmal mehr Gewicht hat als die ganze Weisheit und Ehre unseres Lebens. Unterschätzen wir also die kleinen Fliegen in unserem Leben nicht. Ich möchte euch also mit diesen beiden Fragen entlassen, über die ihr einfach mal heute und die Woche nachdenken könnt. Erstens, womit verschwenden wir unsere Lebenszeit? Einfach nur für die Tonne gelebt, fürs Feuer vergeudet. Womit verschwenden wir unsere Lebenszeit? Und das Zweite, wo leben wir nach unseren eigenen Vorstellungen? Das wollen wir, das ziehen wir durch, da fragen wir nicht nach Gott. Da drücken wir unseren Eigenwillen durch. Womit verschwenden wir unsere Lebenszeit? Wo leben wir nach unseren eigenen Vorstellungen? Nehmt die beiden Fragen mit für euch, für heute, für die Woche. Bewegt sie vor Gott. Denn das sind die toten Fliegen, die unser Leben stinkend und gärend machen und das verhindern, dass Christus in uns so richtig Raum bekommt. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du siehst, dass wir so eine Bären eigentlich als viel gefährlicher erachten als Torheit. Und wenn du uns fragen würdest und wir wählen dürften, dann würden wir lieber die Torheit nehmen als die Bären. Und du sagst uns, es ist genau umgekehrt. Und Herr, wir danken dir für dein Wort, dass du uns deutlich machst, worin Torheit besteht und worin Weisheit besteht. Und dass du unser Leben mit dir, mit deinem Geist, mit deinem Wort, mit Sinn und Vergebung und Reinigung erfüllen möchtest. Dass wir unser Leben nicht verschwenden, nicht unseren eigenen Kopf durchziehen und damit gegen die Wand laufen und unser Leben letztlich zerstören und das andere auch, sondern Herr, dass wir uns ganz freudig und froh dir unterordnen, dich suchen, in dem Wissen, du bist der große, wunderbare, gute, liebende Gott, der es immer gut mit uns meint. Auch da, wo seine Gebote, Herr, wo deine Gebote scheinbar ja, uns gar nicht gefallen, wo sich alles in uns gegen aufbegehrt. Und doch ist das der Weg zum Leben, dass wir uns dir unterordnen und du unser Leben dann erfüllst, reinigst, klärst und mit den Dingen ja an Frucht entstehen lässt, die bis in Ewigkeit bleiben. Keine Angst mehr, sondern in dieser Liebesbeziehung zu dir leben zu können. Nicht als Toren, sondern als weise Menschen, deren Weisheit du geworden bist, Herr Jesus. So lass uns sein, so wirk an uns und so geh auch mit uns in dieser Woche nach mit diesen Fragen, wo so diese kleinen Fliegen immer noch unser Leben zum Gären und Stinken bringen. Herr, wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir für dein Wort. Wir loben deinen Namen. Amen.